Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lass uns beten. Herr, was für eine Freude, eine Taufe und was für eine Freude, so viele Kinder zu sehen. Ich bitte dich um deinen Segen für den Kindergottesdienst und dass sie eine gute Gemeinschaft haben, aber auch dich sehen dürfen. Segne sie. Rede jetzt auch durch dein Wort und durch die Geschichte von Noah. Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich habe den Predigttext heute mal noch nicht gleich vorgelesen, weil der Predigttext ist im Prinzip die Noah-Geschichte. Diese Geschichte geht fast 4 Kapitel lang und ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen lang, wenn ich es vorlese. Deswegen haben wir nur Auszüge. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, das heißt, es ist eigentlich gerade der Anfang. Und wir haben uns überlegt, wir gehen mal so ein bisschen so ein paar Schlaglichter der Geschichte Gottes mit seinen Menschen durch, anhand der Bibel, und orientieren uns dabei an dem Gedanken des Bundes. Letztes Mal habe ich erklärt so ein bisschen, was man unter Bund verstehen kann. Und dieses Mal fangen wir an, wo das erste Mal das Wort Bund, so viel ich weiß, in der Bibel vorkommt, nämlich bei einer Person namens Noah, wo Gott gesagt hat, mit dir will ich einen Bund aufrichten. Wir kennen diese Geschichte oft aus dem Kindergottesdienst eben gerade oder Kinderbibeln. Viele Zeichnungen gibt es, den Regenbogen, der taucht überall wieder auf, ne? Nicht nur in der Natur, sondern auch auf sämtlichen Grußkarten und Büchern und überhaupt. Und doch, ich glaube, den Blick, den wir heute auf die Noah-Geschichte werfen, der zeigt ein bisschen die Dramatik dieser Geschichte. Und ich will sie nicht zu sehr erschrecken damit, aber vielleicht ist es auch gut, wenn es ein bisschen uns erschreckt, die Geschichte, und wir sie, wenn wir sie gerade immer so liebevoll im Kopf haben. Warum es gut ist, das anzugucken, ist, ich probiere mal aus, ob es klappt. Folgendes Zitat von Helmut Frey, das ich Ihnen letztes Mal versprochen habe, aber dieses Mal zeige. Nehme ich folgendermaßen. Ein Bund ist immer eine Tat Gottes. Sie geht von Gott aus. Und er sagt, diese Tat besteht darin, dass Gott die Bundesempfänger in ein neues Verhältnis zu ihm hineinstellt und damit in einen neuen metaphysischen, überweltlichen Lebensraum. Dies geschieht durch Offenbarung. Offenbarung heißt, er zeigt sich. Also er zeigt sich, er handelt, taucht auf. In Offenbarung schließt Gott den Bundeskindern sein Wesen auf, er zeigt also, wie er selber ist, und versetzt sie dadurch in eine neue Beziehung zu ihm selbst, in ein neues Erkennen. Wir können also Gott nochmal anders und noch mehr erkennen und das verändert natürlich auch unsere Beziehung zu ihm. So wie die Sonne, wenn sie über uns aufgeht, uns in einen neuen Raum des Lichtes, der Wärme und des Schauens stellt, so ist es, wenn Gott Schleier von seinem Angesicht vorzieht und sich offenbart. Wir gucken uns diese Bündnisse an, auch aus dem Grund, weil wir was über Gott lernen können und damit über uns. Und es ist immer so, heute Morgen bin ich hierher gefahren, da ist die Sonne gerade aufgegangen und es taucht alles in so goldenes Licht. Immer wenn wir Gott erkennen dürfen und jede Geschichte aus der Bibel wirft eigentlich einen Blick auf Gott und gerade da, wo er Bündnisse geschlossen hat und das erkennen, wie wir auch in diesem Licht wirken, dann lässt das uns und unser Leben in einem neuen Licht leuchten. Auch dadurch, dass wir Gott neu erkennen. Und ich hoffe, wir können das ein bisschen tun. Das Dramatische an dieser Geschichte ist aber, dass es zwei Linien sind, die es da gibt. Und die eigentliche krasse Linie in der Noah-Geschichte ist eine Linie des Gerichtes, des Nein Gottes über den Menschen. Wir haben eben schon im Gebet und Taufe, da geht es immer um das Ja Gottes zum Menschen. Und hier bricht auf einmal eine Geschichte ein, wo er sagt, nein. Das ist der erste Punkt, der Nein Gottes. Und trotzdem, zweiter Punkt, in der Geschichte taucht das Ja Gottes, das Ja zum Leben, zum Menschen, sein Retterwille auf. Und sie sind miteinander verwoben. Auf unheimlich kuriose Art und Weise. Dann wollen wir uns natürlich angucken, was das mit dem Neuen Testament zu tun hat und vor allem mit Taufe, weil wir heute Taufe feiern und weil ich das total spannend finde und weil das Neue Testament auch sagt, was Noah und Taufe was gemeinsam haben. Und vielleicht, wenn wir noch dazu kommen, können wir was persönlich noch mitnehmen von Noah, ein Gebet, was ich Ihnen vorschlage oder einfach zeige, wie wir mit so Texten umgehen können. Also, starten wir durch. Wir haben ein hartes Programm. Als erstes Gottes Nein. Oder man könnte es auch sagen, die Linie des Todes und des Gerichtes, beziehungsweise was diesen Bund Gottes mit den Menschen überhaupt nötig machte. Es ist eine unheimliche Dramatik. Wir befinden uns gerade im Kapitel 6 der Bibel. Noch ist nicht so viel erzählt. Und die ersten Kapitel sind sozusagen die Anfänge der Menschheit. Ich will hier nicht darüber streiten, ob die Geschichten wahr sind oder nicht. Im wissenschaftlichen Sinn wahr sind. Das können wir an anderem Ort machen. Können wir gerne darum ringen oder wie auch immer. Aber sie wollen etwas Grundlegendes über Menschen und Gott erzählen. Und da heißt es am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es ist alles von Gott gemacht. Und jetzt, ein paar Kapitel später, heißt es, ich habe das Ende allen Fleisches, alles Lebens beschlossen. Am Anfang schafft er und schon ein paar Kapitel später will er alles vernichten. Am Anfang hebt er die Erde aus dem Chaos, aus dem Meer. Es wird gesagt, wie die Welt sich entsteht, die Erde geschaffen wird. Und Meer, Wasser steht immer auch für Chaos. Das sind die Mächte, die der Mensch nicht kontrollieren kann. Und früher waren sie noch bedrohlicher als für uns. Und das ist auch die Symbolik. Er ordnet, er macht, er schafft. Und jetzt sagt er, eine Flut soll kommen. Er stürzt das Leben und die Welt wieder ins Chaos. Was geht hier vor? Ich weiß nicht, ob Sie so mal die Noah-Geschichte erzählt haben. Das ist doch drastisch. Das ist brutal. Alles Leben soll vernichtet werden. Und warum? Da heißt es, als aber der Herr sah, dass der Mensch, der Mal des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Nur böse, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Gott hat ein Problem. Und das Problem besteht nicht darin, dass welche Herkunft der Mensch ist oder welche äußere Erscheinungsform, nicht in seinem Intellekt, nicht in seiner Frömmigkeit und Religiosität. Religiös waren die Leute bestimmt damals auch. Nicht in seiner Sprache, sondern er hat ein Problem mit dem menschlichen Herz. Man sieht eine Entwicklung innerhalb zwei Fäden, so in den ersten Kapiteln, wie langsam der Mensch sich entwickelt von einem Miteinander, einer Einheit, einer Nähe zu Gott. Dann bei Adam und Eva kommt das dann langsam, ein Nebeneinander mit Gott, erstes Misstrauen. Dann ein ohne Gott, getrennt sein von Gott aus dem Paradies. Das sind alles so auch Geschichten, so auch, wo Symboliken auch dahinter stehen. Und das für uns auch noch gilt. Und dann ein Gegengott und schließlich ein Übergott, wo der Mensch sich über Gott stellt. Und am Ende, diese Rebellion gegen Gott führt immer zum Zerbrechen von an Gott. Oder auch, man kann diese Linie auch nachvollziehen an Menschen untereinander. Zuerst ist es ein Wow. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Der Mensch freut sich über den anderen Mensch, ist hoch erfreut. Dann ist es schon ein Gegeneinander, ein Nebeneinander erst. Sie verstecken sich voreinander. Dann ist ein Gegeneinander bei Kain und Abel und schließlich wird es ratzfatz zu einem Wiedereinander, einem Übereinander. Und somit auch ein Übergottstellen. Es ist eine dramatische Geschichte eigentlich. Und eigentlich zeigt sie nur etwas über das menschliche Wesen und über das menschliche Herz. Wir reden nicht so gerne über dieses große Nein Gottes, was da kommt und heißt, nein, ich habe genug, ich bin fertig damit. Weil das passt nicht in unser Weltbild und wir wollen nicht so von Gott denken. Übrigens die Leute damals auch nicht. Sie lachten darüber, als Noah davon vielleicht geredet hat. Es wird da nicht groß was drüber berichtet. Er zieht das durch, aber offensichtlich haben sie es ignoriert, diese Stimmen überhört. Das ist eigentlich dramatisch. Und manchmal denken wir, natürlich, die Welt dreht sich um uns. Dann muss sich auch Gott um uns drehen. Kein Problem. Er wird schon alles gutheißen, was wir machen. Und die paar kleine Macken. Und hier kommt auf einmal eine Note hinein, die wir echt mit Erschrecken erstmal hören müssen, wo wir uns selber in Frage gestellt fühlen. Gottes Nein und sagt, hier läuft was grundlegend falsch. Du bist auf einem total falschen Weg. Unsere Wege haben sich auseinander begeben. Du bewegst dich selbst in deinem besten Wissen und Motiven, in deinem Ringen, vielleicht sogar in deinem Christsein, in deiner Frömmigkeit sozusagen, ja, deiner Religiosität von mir weg. Du stellst dich immer und immer wieder über mich. Du kennst nichts von Vertrauen und mir dich anvertrauen. Eine dramatische Sache. Und sein Urteil ist Vernichtung. Ich habe mit dem Text gerungen. Ich dachte mir, ich habe den herausgesucht wegen des Bundeszeichen, ja, sondern ich habe die Geschichte so noch nicht gelesen. So, also ich habe sie ja schon öfters gelesen, aber das hat mich erstmal getroffen. Und das muss man schlucken. Und es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Es ignorieren oder sagen, nee, es trifft halt nicht zu, das ist nicht unsere Wirklichkeit, wie auch immer. Oder aber sich darunter zu beugen und zu sagen, es stimmt. Ich habe einen versucht, ich habe nicht die Augen Gottes, aber ich habe gedacht, was würde Gott empfinden, wenn er heute in unsere Welt guckt? Wir haben gerade dieses große Thema der Flüchtlinge. Und das zeigt ja schon, wie ganze Nationen erschüttert sind und überall Krieg, Verfolgung, Angst herrscht. Leute sogar unter verheerende Bedingungen sich auf den Weg machen, um andere Länder zu flüchten. Und wie sich wiederum Leute unter diese Leute gesellen, wo unsere große Angst vielleicht ist, die gar keine Not haben. Und die dann sagen, okay, ich nutze die Chance und ab zum Reichtum, Wohlstand. Das zeigt doch was vom menschlichen Herz. Auch wieder unser Herz, unsere Sorgen, Ängste, was bedeutet das für unser Land? Wo sollen wir die Mittel hernehmen? Wir müssen die Leute versorgen. Aber wie geht das? Was macht das mit unserer Kultur? Da kommen Ängste auf allen möglichen Seiten hoch. Und es ist so ein Misstrauen stark zu erkennen und eine Furcht voreinander, das Fremde beängstigt uns, der andere Mensch beängstigt uns. Es ist ein Ring, wer ist jetzt über wem? Und wie ist wer gegen wen vielleicht am Ende? Leute, das zeugt doch nur davon, dass das menschliche Herz sich nicht einen Millimeter verändert hat. Wo ist das große Urvertrauen, das große Miteinander? Dieses Gott wird uns schon versorgen, egal was da kommt. Wenn wir dem Fremden die Tür öffnen, so wie Gott es eigentlich möchte, was soll passieren? Oder neulich haben wir darüber nachgerechnet, nur ein krasses Beispiel noch. Es gibt viele krasse Beispiele, auch in ihrem Leben. Gucken Sie sich mal an, ob ihr Leben so toll ist und ihr Herz so toll ist. Aber manchmal bin ich erschrocken über mein eigenes Denken und Fühlen. Wie schnell ich über Leute urteilen kann. Ich spreche die Gedanken nicht aus, aber was für Gedanken kommen können. Und ich denke, wow, wo kommt das her? Das kommt aus mir. Oder noch eine Sache, nicht unsere Gedanken wiederum. Neulich haben wir mal über Geburten geredet, im Freundeskreis. Und haben darüber nachgedacht und gedacht, eigentlich geht es hier uns ziemlich gut, dass die meisten Geburten die Frauen überleben. Und dabei kamen wir aufs Thema, dass aber auch viele schwierige Fälle, da wird geraten, dass abgetrieben wird. Und die Ziffer von Abtreibung, wenn wir es beim Namen nennen, von Tötung von Kindern, ist ziemlich hoch. Wir entscheiden eigentlich mittlerweile über Leben und Toten, es ist fast das Normalste für uns. Wer hat uns eigentlich diese Position gegeben, darüber zu entscheiden, ob ein Mensch leben oder sterben darf? Das ist eine höchst diffizile Sache, aber es ist normal fast geworden. Und Menschen leiden daran. Ich glaube, es geht an niemanden spurlos vorbei. Jeder, der betroffen ist, weiß, oh nee, das ist nicht so easy, ich kann mich nicht zu Gott machen. Und doch morden wir dahin. Und Gott sieht ja alles. Vieles, was im Verbunkenen, Verborgenen ist, sieht er. Und manchmal denke ich, wie muss er trauern und was für einen Schmerz empfinden, wenn er unsere Welt sieht. Und ob es nicht dasselbe ist und manchmal denkt, oh, der Mensch ist wirklich durch und durch. Böse, er kriegt es irgendwie nicht hin. Ich habe es so gut gedacht. Aber Gott hat trotzdem in all dem nicht nur ein Nein gesprochen. Es gibt eine Linie des Jahres in dieser Geschichte. Okay, aber ich noch ein kurzes Statement noch dazu. Die ganze Dramatik ist hier drin, in diesem Zitat von Helmut Frey, den ich gerne lese zu diesen alttestamentlichen Sachen, eigentlich begründet. Wir sterben daran, dass Gott wieder uns ist. Um leben zu können, ist es nötig, dass Gott für uns ist. Eigentlich sagt uns das die Noah-Geschichte. Unser größtes Problem sind nicht die Sachen, die uns sorgen und überhaupt. Ein Riesenproblem ist eigentlich, und das wir oft gar nicht mehr fassen, weil wir es ausgeklammert haben, es ist, wenn Gott gegen uns ist. Stellen Sie sich nur einmal vor, Gott würde einmal Nein sagen und sagen, ich habe die Nase voll. Noah erinnert uns, ist, das ist das Dramatischste. Eigentlich schreit alles in uns nach Versöhnung und nach Frieden mit diesem Gott. Oh nein, das darf nicht sein, dass er gegen uns ist. Er muss doch für uns sein, weil sonst zerbrechen wir daran. Das ist der große erste Einstieg. Das andere wird kürzer, versprochen. Nun, in der ganzen Sache kommt mein Frosch im Hals. Gibt es auch ein Ja? Denn mitten in dieser Linie des Sterbens und der Dramatik zeigt sich trotzdem sein Rettungswille. Da gibt es einen, wo es heißt, an dem habe ich meinen Gefallen. Es gibt diesen Noah und er sagt, mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Das sagt das erste Mal und sagt, ich will dich retten vor diesem Gericht, vor meinem Nein. Und schon in diesem Rettungsbedürftigsein, denke ich manchmal, steckt schon ein bisschen Gnade. Wissen Sie, nur ganz kurz, sehen Sie doch die Geschichte mal so. Das nächste Mal, wo Sie die Nase voll haben von der Welt und dem Drumherum, vielleicht von Ihrem Leben, und Sie sagen, es ist alles dunkel bei mir und keiner kann das nachvollziehen. Die Menschen geben so tolle Tipps und sagen, es wird schon alles gut. Es gibt Menschen, die sind wirklich am Ende und sagen, ich würde am liebsten alles hinschmeißen. Sehen Sie sich doch mal so. Sind in bester Gesellschaft mit Gott, der auch sagen würde, oh, ich mach Schluss. Das ist schon, oh, das ist lieb. Dankeschön. Ich mach Schluss. Und ich finde, das kann einen trösten. Zum einen, zu sagen, ich nehme es vielleicht doch nicht alles so falsch wahr. Und doch ist hier ein Gott, der irgendwie am Ende doch entschieden hat, ich will dabei bleiben. Die Welt soll nicht völlig erschüttert werden. Ich habe einen Weg der Rettung gefunden, vielleicht schon immer im Kopf, im Plan gehabt. Er hat Geduld mit uns. Die erste Sache ist, dass er rettungsbedürftig ist, diese Welt, und dass er einen Weg der Rettung gefunden hat. Das lässt uns hoffen. Und dann ein Versprechen der Geduld, dass er dann am Ende, als der Noah ankommt, gibt. Vielleicht noch für alle ganz kurz nochmal die Geschichte an dieser Stelle, bis wir zu diesem Vers kommen, von dieser Vernichtung bis zu diesem Aussage. Ja, vielleicht hat nicht jeder mehr diese Kindergeschichte, die nicht nur eine Kindergeschichte ist, wie Sie merken, vor Augen. Der Noah kriegt den Auftrag, unmittelbar, nachdem Gott das entschieden hat, eine Arche zu bauen. Ein Boot, ziemlich groß, für die damalige Zeit auf alle Fälle, aus Holz. Man kann sich darüber fragen und fragen, wie, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe so eine Arche mal besucht, die hat versucht, einer nachzubauen. In Holland gibt's das, in Niederlanden. Und ich war da und ich bin da rübergelaufen und ich muss ehrlich sagen, da kommt man ins Fragen und ins Zweifeln. Man denkt sich, wie sollen denn alle Tiere der Welt bitte schön auf dieses Boot gekommen sein? Das ist schon noch ein größeres Wunder als überhaupt, dass die da überlebt haben. Für mich jedenfalls. Nun okay. Wir fragen nicht darüber nach an dieser Stelle, wie weit naturwissenschaftlich die Sache möglich ist, obwohl ich glaube, Gott traue ich alles zu. Jedenfalls baut er dieses Boot, das ist der erste kuriose Sache, er fängt einfach an. Dann geht er mit seiner Familie auf diesem Boot und Gott schließt die Tür und dann lässt das 40 Tage lang regnen. Nur für alle Leute, die gerne diese Geschichte nochmal nachlesen, 40 Tage ist immer ein Zeichen von 40 Tage kommt öfters in der Bibel vor, eine Zeit des Gerichts, eine Zeit der Dürre. Hier natürlich mit viel Wasser, aber der Abgeschiedenheit des Wartens, was passiert jetzt? Eine Zeit der Reinigung dadurch und Läuterung der Seele. Jesus war 40 Tage in der Wüste, Elia ist 40 Tage durch die Wüste marschiert. Es sind meistens Wüsten verbunden und hier komischerweise regnet es. 40 Tage Gericht. Dann hört es auf zu regnen, die Wasser gehen wieder runter, ganz langsam. Und dann fängt Noah an, sich zu erkunden, ob es denn schon Land gibt. Und er schickt andauernd Vögel los. Als erstes, glaube ich, einen Rabe, dann eine Möwe, die Taube kommt wieder, nichts. Dann schickt er wieder eine Taube nach einer Zeit los und sie kommt wieder und hat einen Ölzweig im Mund. Zeichen, es gibt wieder Leben, es gibt Bäume. Und nochmal später schickt er eine Taube los und sie kommt nicht mehr wieder. Dann weiß er, okay, jetzt ist es soweit. Ich kann den Kahn aufmachen. Okay, er lässt den Kahn aufmachen. Alle gehen raus. Und das Erste, was Noah tut, ist ein Opfer bringen. Er nimmt von den reinen Tieren, da hat er ein paar mehr mitgenommen als von den unreinen Tieren. Ja, die Juden haben unterschieden zwischen reinen und unreinen Tieren. Und opfert von jedem reinen Tier etwas. Also ein Tier. Das ist doch krass. Das ist so ein paar Tiere, müssen sie durch den Kopf gehen lassen. Ein paar Tiere gerettet worden, super. Und das erste ist, die bringt der Gott. Was für ein gewaltiges Zeichen. Also er sagt, ich gebe von demjenigen, mit dem das neue Leben anfangen soll, und ich gebe es erstmal Gott zurück. Nebenbei beim Opfer passiert auch immer was. Das können wir nur hier in aller Kürze behandeln. Eigentlich macht er in dem Opfer Folgendes deutlich. Erstens, dieses Tier, das ist eigentlich mein Schicksal. So wie es gestorben sein muss, so müsste ich eigentlich sterben. Damit beugt er sich eigentlich unter dieses Gericht, das Nein Gottes, und sagt, ich bin eigentlich genauso wie die anderen. Ich weiß zwar von dir, aber ich bin nicht besser. Gleichzeitig steigt das Opfer nach oben und er bittet Gott um Versöhnung. Und irgendwie geschieht in diesem Akt auch etwas, denn Gott lässt sich beruhigen. Alles nur das am Rande, kurze Sachen. Und dann geht die Geschichte noch ein bisschen weiter. Kenner und Andersgottesdienstbesucher vor einem halben Jahr wissen, dass der Noah dann eigentlich recht ruhig wird um den Noah. Es passiert nichts mehr. Es wurde schon spekuliert, ob er eine Krise hatte danach, nachdem er so die Welt gerettet hat, ob er dann in Verzweiflung gestürzt worden ist. Fakt ist, er macht einen Weinberg, nur für die Pfälzer unter uns. Das Erste ist, er legt einen Weinberg an und betrinkt sich. Gut, das ist die Noah-Geschichte in kurzen Zügen. Dann gucken wir weiter zu dem Versprechen, was Gott gibt, als er dieses Opfer aufsteigen lässt. Da sagt Gott nämlich Folgendes. Das hatten wir gerade da, ne? Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Damit sagt er, die Naturgesetze sollen bestehen bleiben. Das ist für uns vielleicht eines der normalsten Sachen der Welt. Und der Physiker, ich weiß nicht, ob er danach fragt, aber ich liebe es manchmal philosophisch zu fragen und frage mich, warum? Warum in alles in der Welt stehen wir morgens auf und es ist das Normalste der Welt, dass ich auf meinen Füßen lande und nicht an die Bettdecke schwebe? Da haben sie noch nie dran gedacht, weil es für dich normal ist, dass das Gesetz der Schwerkraft bestehen bleibt. Aber warum sind diese Gesetzmäßigkeiten des Universums fest? Warum könnten sie nicht geändert werden? Es würde das Leben unmöglich machen, stimmt. Aber wer hat uns die Gewissheit gegeben, dass sich das alles so eingespielt hat? Nichts in dieser Welt, also jedenfalls bei uns auf unseren kleinen Planeten, ordnet sich von alleine, spielt sich ein und läuft dann erstmal eine ganze Weile perfekt. Sondern wir investieren ganz viel rein, damit es ordnungsgemäß geht. Und wenn wir nichts rein investieren, zerfällt es. Und wir gehen davon aus, das Ding läuft. Und Noah-Geschichte sagt, es hängt genau mit diesem Bund und Gottes Zusehen, dass er sagt und sich festmacht, eine Entscheidung mit Noah und mit den ganzen Menschen trifft und sagt, nichts soll das daran ändern. Übrigens, er sagt es und sagt gleich danach, das menschliche Herz ist nicht besser geworden, aber ich will jetzt erstmal keine Flut, ich will keine Flut mehr kommen lassen, ich will das nicht mehr vernichten und die Grundfesten der Erde sollen nicht erschüttert werden. Das nennt man Geduld. Ich habe Geduld mit den Menschen, ich ertrage sie bewusst. Ich schließe ein Friedensabkommen mit euch sozusagen. Und das ist das Nächste, was ich euch vorenthalten habe bis jetzt. Er sagt, dafür gebe ich euch auch ein Zeichen, nämlich den Regenbogen, der immer wieder auftaucht. Dieser Regenbogen ist auch ein herrliches Zeichen des Friedens, vielleicht sogar der Versöhnung, aber vor allem des Waffenstillstandes, sage ich mal, mit Gott. Er sagt, ich hatte allen Grund, zornig über euch zu sein, aber guckt euch den Regenbogen an. Ich hänge meinen Bogen, so haben es manche Ausleger gesagt, meinen Bogen, mit dem ich auf euch gezielt habe, vor dem ihr Angst habt, an die Wand, in den Himmel. Waffen beiseite. Und immer wenn ihr den Regenbogen seht, denkt an die Geduld Gottes mit uns Menschen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir trampeln auf seiner Ehre herum, schüren uns einen Dreck, sage ich jetzt mal um ihn. Wir leben fröhlich ohne ihn. Und er sagt, immer wieder, wenn es dunkel wird und es fängt an zu regnen und Sonne und Regen sich gleichzeitig treffen, Friede. Ich bin euch gnädig gegenüber. Und er hat das Zeichen für uns und für sich aufgerichtet. Manche sagen da, für sich? Zur Erinnerung? Vergisst das immer mal? Ist er so ein aufbrausender Typ? Er sagt, oh Mist! Und dann kommt der Regenbogen, oh ja, stimmt, ich hab's versprochen. Habt ihr noch Schwein gehabt? Nein, ich glaube, dass eine herrliche Symbolik dahinter steht. Leute, wenn ihr den Regenbogen seht, dann wisst, dass in dem Moment, wenn ihr ihn anschaut, euer Blick und Gottes Blick sich treffen. Denn er guckt die ganze Zeit auf den Regenbogen und weiß, ich bin für euch. Ich habe mein Nein zurückgehalten. Ich bin geduldig euch gegenüber. Und ich habe ein Versprechen gegeben, dass diese Grundfesten nicht wanken werden, bis der eine wirklich Gerechte kommt. Und das führt uns weiter. Übrigens, der Regenbogen ist auch eine coole Symbolik. Der erscheint immer, wenn es regnet, wenn es dunkel wird. Wir brauchen so ein Zeichen, ein Bundeszeichen von Gottes Seite, besonders dann, wenn es düster wird in unserem Leben. Und eines dieser Bundeszeichen ist der Regenbogen. Nur so mal nebenbei gesprochen, das ist total gut. Nun gucken wir weiter, was der Bund mit der Taufe zu tun hat. Ich weiß, ich muss mich beeilen. Das sind immer diese lehrhaften Predigen. Das Neue Testament selber hat eine Verknüpfung von Noah und der Flut. Denn zum Beispiel im ersten Petrusbrief heißt es, dass Noah und Flut, nämlich, ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Taufe und Noah. Ich will nur ganz kurz die Parallelen zeigen. Ich habe es vorhin angedeutet. In der Taufe haben wir zwei Sachen vor allen Dingen. Wasser und das gesprochene Wort. Nämlich einmal die Taufaufforderung und dann die Zusage mit Handauflegung. Wir taufen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist doch total spannend. Hier haben wir auch die Linie des Todes, des Gerichtes, des Nein Gottes im Wasser, in der Flut. Und auf der anderen Seite die Zusage, dem Bund und seine Zusage, ich bin für dich im Wort. Ich gebe dir mein Wort und dafür noch ein Zeichen. Genau das geschieht in der Taufe übrigens. Das ist das Wasser, es ist nicht nur ein Abwaschen, sondern es ist auch ein Zeichen des Gerichtes eigentlich, des Sterbens, des Untertauchens und dann aber auch das Wort, ich habe einen Bund mit dir geschlossen, ich bin für dich. Wie funktioniert das, wie geht das zusammen? Jahrtausende später taucht ein Gerechter auf, der mit Gott wandelt, so wie es von Noah heißt. Eigentlich noch mehr als er. Er war in allem immer eins mit Gott. Er hat nie rebelliert, sich nicht über ihn gestellt, wie er sich auch nicht über andere Menschen gestellt hat. Dieser Jesus Christus war der eine. Das ist die erste Parallele und dann geht's zu seiner Taufe. Da beugt er sich interessanterweise, ähnlich wie Noah, wo er das Opfer bringt, beugt er sich selber und sagt, ich habe es auch nötig, getauft zu werden, obwohl wer anders sagt, warum du Taufe, du brauchst keine Umkehr. Doch ich beuge mich auch darunter. Ich bin ein Teil dieser Menschen, obwohl ich das so nicht brauche. Und das Interessante ist, bei seiner Taufe kommt eine Taube. Der Heilige Geist wie in Form einer Taube, heißt es auf ihn nieder. Bei Noah, Taube als Zeichen für neues Leben, ein Neuanfang. Hier die Taube als Zeichen für einen noch größeren Neuanfang. Mit dem kommt etwas ganz Neues und jetzt wird diese Herzproblematik endlich gelöst, die bei Noah nicht gelöst worden ist. Dieser eine geht und er stirbt. Er wird selbst das Opfer. Über ihn eigentlich gehen diese beiden Linien Gericht und Gnade zusammen. Über ihn, wenn wir an seinem Kreuz gucken, und das ist die neue Symbolik für uns, das Zeichen, sieht man sein Nein Gottes und ein Ja Gottes. Nämlich Nein über all diese Sünde. Da hält Gott Gericht. Bis zu diesem Punkt, deswegen hat er Geduld mit uns Menschen, weil er da Gericht hält. Über den Menschen an seinen Sohn, weil er alle Sünde und all das Verderben des Menschenherzens auf ihn legt. Und gleichzeitig in seinem Auferstehen sehen wir sein Ja. Und in der Taufe, finde ich, fließen diese beiden Linien auf glorreiche Sachen zusammen. Nun kurz, wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf, aber ich möchte diese Predigt abschließen mit, dass wir noch was Praktisches haben, mit einem Vorschlag, nämlich beten lernen mit Noah. Das heißt von Noah, sehen, ob ich da noch was habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Leute, lasst uns Leute sein, die in der Gnade Gottes leben. Und deswegen gucken wir uns an, was den Noah denn so ausgemacht hat. Wir haben es eben schon gehört, er wandelte mit Gott, heißt es da. Er war ein frommer Mann ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Dann heißt es, dass er gehorsam war. Sein Glauben zeigt sich, dass er einfach das umgesetzt hat, was Gott getan hat. Immer wieder heißt es, und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Er baut das Schiff. Ohne irgendwas zu sehen, glaubte er. Und dann vertraut er sich an. Ich finde, das ist das Coolste, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe sogar darüber gestaunt. Sein Vertrauen mündet ins sich anvertrauen. Ich gebe mich ganz in die Hände Gottes. Und dann opfert er. Ich finde, er ist ein herrliches Symbol dafür, was wir eigentlich in der Taufe machen. In der Taufe und immer wieder als Christ. Wir befehlen uns Gott ganz an. Lasst uns so mit Noah beten. Ich habe einen Vorschlag. Warum nicht jeden Morgen aufstehen? Nehmen Sie das mit. Auch wenn Sie die ganze Noah-Geschichte, das können Sie ja nochmal nachlesen und die Gedanken dann wiederholen. Aber mein Vorschlag. Lasst uns doch mal gemeinsam beten, morgens, wenn wir aufstehen. Erstens, ich möchte wie Noah wandeln mit Gott. Das heißt, ich rechne mit deiner Führung und Leitung. Ich habe das mal gehört. Sprechen Sie das ruhig jeden Morgen aus. Das macht wirklich was mit einem. Ich rechne mit deiner Führung und Leitung heute. Und dann gib mir die Ohren, Herr Gott, zu hören, wie ein Jünger hört, deinen Willen zu erkennen und genauso zu tun, wie Noah das getan hat. Und ich befehle mich jetzt hier ganz dir an, wie sich Noah dir anbefohlen hat in der Arche. Du kannst mit mir tun und machen, was du willst. Und ich brauche kein Opfer mehr bringen. Das hast du gebracht. Ich vertraue darauf, dass du 100% für mich bist, auch wenn ich unvollkommen bin. Danke dafür. Und dann, wenn Sie wollen, können Sie bewusst im Geist nochmal aufs Kreuz schauen. Auf das Zeichen der Versöhnung Gottes mit dem Menschen. Erinnern Sie sich noch an den Satz vorhin? Unser größtes Problem ist, dass Gott, wenn Gott für uns ist, Gott gegen uns ist. Und hier wird deutlich in Jesus Christus, dass er für uns ist. Machen Sie es so. Diese Punkte, wie Noah gewandelt hat, einfach zum Gebet umformulieren. Das können Sie übrigens mit anderen biblischen Geschichten auch so machen. Das, was Sie lesen über die Person, in ein Gebet umwandeln. Auch hier, jeden Morgen aufstehen und sagen, ich rechne mit deiner Führung und Hilfe heute. Du läufst mit mir und lass mich offen sein für deinen Willen und erkennen und den tun. Und ich danke dir dafür, dass du 100% für mich bist. Ich vertraue mein ganzes Leben dir an. Und er weiß, vielleicht werden wir genauso Segensträger wie Noah. Vielleicht werden andere Leute um uns herum gerettet, so wie durch Noah seine Familie gerettet worden ist. Weil es steht nichts darüber drin, ob die mit Gott gelaufen sind oder nicht. Aber sie wurden alle gerettet. Vielleicht erleben wir das, dass wir täglich in dieses neue Licht gerückt werden und unser Leben und auch Gott und die Welt in seinem Licht erkennen dürfen. Lasst uns doch treu sein. Das beten und erleben, wie der Bund Gottes mit Noah auch unsere Wirklichkeit verändert. Amen. Lass noch kurz beten. Vater, hab vielen Dank. Du bist ein gewaltiger, großer Gott. Und das war hart zu hören. Du sagst auch Nein zu all dem Bösen über uns. Du hast einen Bogen in die Welt, in den Himmel gesetzt, zu zeigen, dass du Waffenstillstand mit uns sozusagen geschlossen hast. Und trotzdem heißt das nicht auf einmal Ja zur Sünde und zu dem Bösen. Das, wo wir uns gegenseitig verletzen und dich ignorieren. Du bist immer noch Gott. Und wir danken dir doch, dass du selbst gekommen bist. Du hast die Stelle eingenommen. Und ich danke dir, dass du das an Taufe immer wieder zeigst, wie wieder Nein über das Böse und doch dein Retterwille zusammenkommen. Dass wir zu dir gehören dürfen und ein uneingeschränktes Ja jetzt über unser Leben wissen dürfen. Nicht aus gerade wohl hoffen und vermuten, sondern fest dadurch, dass du, Jesus, gestorben und auferstanden bist und wir eins geworden sind mit dir. Dir sei alle Ehre. Du, Jesus, bist unsere Arche geworden, die uns rettet. Hab vielen Dank. Amen.